ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, wir feiern die ganze Woche über schon 75 Jahre ARD und dazu gehört natürlich auch das MoMA, das ARD-Morgenmagazin, das es jetzt auch immerhin schon seit 33 Jahren gibt. Und ich begrüße jetzt eine Frau, die für ihre Fans der wichtigste Grund ist, das MoMA einzuschalten. Herzlich willkommen, Leute, Anna Planken, hallo.
Oh, das ist ja ein lieber Satz, hallo.
Ehrlich gesagt, haben manche Fans geschrieben, du seist der schönste Grund, das MoMA einzuschalten. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob man das nochmal sagen darf, das ist vielleicht sexistisch oder so.
Na, aber ich finde ja wichtig, dass man auch im Jahr 2025 noch nette Sachen zueinander sagt. Und weißt du, wenn man drei Kinder gekriegt hat und versucht irgendwie immer irgendwie bei sich bleiben zu können, so, dann ist das schon ein Riesenkompliment und dann freue ich mich genau über sowas.
Also dann sage ich, der wichtigste und der schönste Grund, das MoMA einzuschalten. Du bist mir gerade aus Hamburg zugeschaltet, wo du mit deiner Familie wohnst. Das Morgenmagazin macht aber der WDR, also es wird in Köln produziert. Wie machst du das organisatorisch?
Ja, wir haben tatsächlich so eine ganz moderne Ehe seit fast 20 Jahren. Wir teilen das komplett mit den Kindern. Ich weiß immer, dass mein Großvater noch gesagt hat, ja, und der Jens, der macht auch Butterbrotdosen und der wäscht auch die Wäsche, ja. Also wenn ich in Köln bin, dann habe ich nichts mit der Familie zu tun, dann muss das alles hier laufen und mein Mann hält das alles am Laufen, schon mit den kleinsten Babys, die wir hatten, und das ist ja auch immer eine Riesenaufgabe mit drei Kids.
Auf jeden Fall. Und das Morgenmagazin ist ja auch nicht das Einzige, was du machst. Du moderierst auch noch das Wirtschaftsmagazin Plus Minus, machst einen Plus Minus Podcast. Du machst das Magazin Wer kann das bezahlen? Sprichst die Nachtausgabe der Tagesschau. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Pendeln zwischen verschiedenen Städten?
Zu viel. Ich versuche das dann immer wirklich so zu strukturieren, dass ich Sachen, die ich nicht zu Hause machen muss, also irgendwie so Briefverkehr, Büroarbeiten, Rechnungen schreiben, so ein Kram, dass ich das dann alles auf die Zugfahrten verteile und zu Hause Mama bin, die jetzt vorhin gerade aufgestanden ist von den Mathe-Kettenaufgaben Klasse 3 oder Wäsche habe ich auch schon aufgehängt und solche Sachen. Also einfach da sein, dass ich dann nicht diesen ganzen Arbeitskram machen muss. Und so versuche ich die Zugfahrten auch irgendwie zu nutzen.
Nur zwischen Hamburg und Köln oder kommen auch noch andere Städte hinzu bei deinen Zugfahrten?
Ja, Hamburg, Köln, Stuttgart, dann bin ich als selbstständige Journalistin auch immer mal wieder in Berlin bei irgendwelchen Veranstaltungen, die ich auch moderiere. Also es kommt schon für einiges an Orten zusammen. Also ich bin überall in Deutschland unterwegs und deshalb ist auch eigentlich egal, wo mein Standort mit der Familie ist. Und da haben wir gesagt, mein Mann, der ist festangestellt und Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Und dann haben wir hier Wurzeln geschlagen.
Also ich merke schon, man muss echt gut organisiert sein. Wir werden gleich noch über ein paar der Dinge sprechen, die du machst, wie sie entstehen. Aber wir wollen natürlich auch den Menschen Anna Planken, das Gesicht des MoMA näher kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde die dich bitten zu ergänzen, okay?
Ja.
Wenn ich fürs MoMA früh aufstehe, brauche ich als erstes
eine Dusche.
Drei Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind,
dass ich positiv denke, dass ich versuche, immer das Gute im Menschen zu sehen und dass ich, glaube ich, echt zäh sein kann.
An meinem Beruf als Journalistin mag ich am meisten
Fragen stellen zu dürfen und in ganz viele unterschiedliche Leben reingucken zu können.
Ich kann mich ärgern über
ignorante, gemeine Menschen. Ich bewundere Alltagshelden, die aufstehen und sich durch Situationen quälen, obwohl ihnen die ganze neue Internetwelt immer zeigt, oh, wie toll man schick wohnen kann und mit viel Geld irgendwie sein Leben bestreitet und die trotzdem aufstehen und Brötchen verkaufen und die Straße morgens fegen und bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil das Auto nicht zu leisten ist. Solche Leute bewundere ich.
Wenn ich mich in der Welt umschaue, dann macht mir momentan am meisten Kopfzerbrechen,
dass die Wahrheit so wenig wert geworden ist und dass Fakten nicht so viel zählen und dass wir so viel auf Gefühle gucken.
Diese Nachricht würde ich gerne in der Tagesschau verkünden.
Dass die Welt sich zusammengesetzt hat und das Klimaproblem ganz gemeinschaftlich und mit gleichen Regeln für alle angeht.
Drei wichtige Werte, die ich meinen Kindern vermitteln möchte, sind
positiv zu sein, durchhalten zu können und immer das Gute sehen zu können, auch bei anderen Menschen, wenn es gerade sehr verschüttet ist.
Wenn ich meinen drei Kindern einen Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Alles ist leichter mit einem Lächeln.
Das ist ein schöner Rat. Bist du auch so groß geworden?
Ja, es ist diese Woche eine ganz besondere Woche, weil sozusagen der Herzenskern unserer Familie von uns gegangen ist. Meine Großmutter, die für all diese Werte steht und gestanden hat und die uns allen beigebracht hat, die ist mit 95 jetzt eingeschlafen auch. Und trotzdem ist das so, dass wir alle in dieser Großfamilie, wir sind wie so ein Clan, daran denken, was sie uns alles mit auf den Weg gegeben hat. Und dieses Positive und Menschen gegenüber erstmal gut eingestellt sein, das hat sie uns allen mit auf den Weg gegeben. Und so bin ich auch wirklich groß geworden.
Und das ist ja schön, wenn du das weitergibst, was deine Großmutter dir mitgegeben hat. Da lebt sie dann noch weiter ein Stück weit, denke ich mal.
Auf jeden Fall. So muss das weitergetragen sein. Das ist ihr Vermächtnis.
Lass uns jetzt noch mal zu einem anderen Thema kommen, zu 75 Jahre ARD. Da gab es diese Woche eine wunderbare Doku, die präsentiert wurde von deiner Tagesschau-Kollegin Susanne Daubner. Mhm. Kann übrigens in der ARD-Mediathek auch noch abgerufen werden. Bei mir sind, als ich die gesehen habe, viele Erinnerungen hochgekommen, die ich seit meiner Kindheit mit dem Fernsehen und der ARD verbinde. Zum Beispiel das Sandmännchen. Das ist meine früheste Fernseherinnerung. Das durfte ich immer sehen und musste danach ins Bett. Was sind die frühesten Erinnerungen, die du mit dem Fernsehen verbindest, mit der ARD?
Also ich glaube, das ist tatsächlich die Sendung mit der Maus. Das Sandmännchen habe ich erst mit meinen Kindern dann angeguckt und vor allen Dingen auch, ich habe das auch in der Dokumentation von Susanne gesehen, die West-Variante kannte ich als Wessi gar nicht. Ich kenne eigentlich eher das Ost-Sandmännchen.
Okay.
Aber die Sendung mit der Maus ist wirklich, die Sendung mit der Maus ist für mich manchmal jetzt noch so, dass ich beim Wäsche zusammenlegen am Sonntag oder auch mal so zwischendurch denke, was gucke ich mir an in der Mediathek? Ich brauche ein bisschen schöne Erinnerungen und gehe dann tatsächlich in die Sendung mit der Maus in der Mediathek und dann setze ich meine Kleinste dazu und sage, oh Mama, ich will mitgucken. Und das ist wirklich noch so, das ist Herzenssache.
Weil du von deiner Oma gerade gesprochen hast, die leider verstorben ist. Ich habe die tatsächlich auch mit meiner Oma zusammen manchmal geguckt. Du auch? Hast du auch mit deiner Oma Sendung geguckt im Fernsehen?
Nee, mit meiner Oma habe ich sowas Verrücktes gemacht, wie damals gab es noch VHS-Videorekorder und wenn wir krank waren, ganz selten ist es mal vorgekommen, dann durfte ich Sissi gucken und da gab es drei VHS-Kassetten, die sind bestimmt auch mal als Original in der ARD gelaufen, aber die habe ich dann mit meiner Oma auf dem VHS-Rekorder geguckt.
Was ich mit meiner Oma auch geguckt habe, war von Rudi Carrell, Lass dich überraschen.
Ja.
Da haben wir beide mit Taschentüchern da gesessen und geheult, ja, weil es einfach so schön kitschig war. Hattest du auch eine Lieblingsshow?
Ja, also Rudi Carrell ist voll meins gewesen. Das habe ich nicht mit meiner Oma, sondern mit meinen Eltern geguckt. Das war tatsächlich so ein Ding, das durften wir dann, ich glaube, im Schlafanzug noch gucken. Und ich fand auch die Geschichten immer rührend, ne? Wenn Leute, die sich so lange nicht gesehen haben, dann plötzlich wieder getroffen haben. Und Herzblatt auch mit Rudi Carrell fand ich sensationell.
Grandios,
ich habe mir vorgestellt,
ne?
Ja, welcher, was müsste ein Mensch auf der anderen Seite der Wand sagen, damit ich den toll fände.
Und was wäre es gewesen?
Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen und glücklicherweise habe ich meinen Mann anderweitig kennengelernt.
Auch ohne eine Wand dazwischen, ne?
Ohne eine Wand, aber mit Gerede, ne? Wir sind beide Journalisten, da haben wir uns kennengelernt.
Ich glaube, über Fußball habt ihr berichtet damals, ne?
Ja, nicht nur über Fußball, sondern die, unsere überhaupt Weltmeisterschaft 2006.
Wow.
Also das, unsere Weltmeisterschaft in Deutschland, die Deutschland so auch gepackt hat und da haben wir uns zufällig in so einem ARD-Team, auch danke ARD, getroffen. Er vom NDR, ich vom WDR. Und dann wusste ich, okay, ab jetzt wird mein Leben kompliziert.
Es war euer persönliches Sommermärchen, ne?
So ist das, ja.
Lass uns nochmal auf Rudi Carrell, den anderen Mann in deinem Leben, zurückkommen. Kannst du dich noch an Rudis Tagesschau erinnern? Hast du es auch geguckt?
Ja, das habe ich aber eher so mit Seitenblick. Da habe ich nicht so viel. Aber ich finde, der war ja ein riesiges Talent und ich habe einen Satz von ihm mitgenommen in mein Journalistenleben.
Nämlich?
Der hat irgendwann mal angeblich gesagt, man kann nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn man es vorher reingesteckt hat. Ein Appell an alle, die eigentlich glauben, sie müssten sich nicht vorbereiten, weil spontan ist man besser. So ein bisschen Vorbereitung habe ich mir angewöhnt, hilft, um das Ass zu finden.
Bist du eher jemand, der sich akribisch vorbereitet? Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sehr akribisch auf die Sachen, die er macht? Weil es wirkt ja immer alles nach außen hin sehr locker.
Ja, ich bin auch eher locker, aber ich bin schon auch nerdig, was die Aufnahme von Infos so angeht. Also ich liebe es, mich in Artikeln zu vergraben und zu Themen ganz viel zu hören, zu lesen, zu sehen. Irgendwann ist das natürlicherweise beschränkt durch mein normales Leben, weil es so viele andere spannende Sachen noch auf der Welt gibt. Und ich muss immer sehen, wie kriege ich diese 24 Stunden möglichst gut vollgestopft, weil es so viele spannende Sachen gibt.
Aber ich meine, die wahrzunehmen ist natürlich auch Teil deines Jobs, wenn du dich zum Beispiel aufs MoMA vorbereitest. Ne?
Natürlich, das ist jedes Mal, eine Kollegin hat mal gesagt, wie so ein riesiger Almanach, so ein dickes Buch, was wir nachts lesen. Ne? Die Kolleginnen und Kollegen, die tragen die wichtigsten Artikel oft zusammen und sagen, die Redaktion hat sich dabei das und das gedacht und das muss ich natürlich alles nachts wissen. Wenn die gearbeitet haben und dann eben schon im Bett sind, dann gibt es eben so riesige Übergabemappen und da lese ich mich rein und wir schreiben ja auch alles selber. Auch die Interviews sind komplett selbst gestaltet und die Anmoderationen selbst geschrieben, sodass das eben auch eine ganz schöne Arbeit dann ist, die zu erstellen.
Also ist komplett anders als bei der Tagesschau zum Beispiel, wo man ja Sprecher ist.
Da ist man Sprecher und da liest man auch Sachen vor, von denen ich jetzt manchmal als Journalistin sagen würde, auch vielleicht schreibe ich den Satz nachher nochmal um, weil ich finde den anders gelenkiger oder sinniger. Aber das ist Tagesschau halt, das ist was anderes. Und moderieren ist ja einordnen mehr. Also eine Nachricht ist ja ganz anders aufgebaut als eine Moderation. Und das ist aber so mein Kerngeschäft.
Ich habe gelesen, dass du 2009, seitdem bist du dabei beim MoMA, seit also 15 Jahren inzwischen auch, als du zum festen Team gehörtest, hast du gesagt, seit ich weiß, dass ich Journalistin werden wollte, wollte ich immer beim Morgenmagazin landen. War das einfach so eine Höflichkeitsfloskel damals, Nee. Weil man es eben sagt, wenn man was Nein. Neues anfängt? Oder stimmt es tatsächlich?
Tatsächlich. Ich gehöre zu den Kindern. Wir hatten ganz spät einen Fernseher im Zimmer. Also ich habe den, glaube ich, von meinem Bruder gekriegt, als ich Abitur machte gerade. Und dann habe ich morgens tatsächlich zum Fertigmachen das MoMA angeschaltet und habe das immer gesehen und habe gedacht, das ist doch genial. Ich liebe die Härte der Nachrichten und auch die Tiefe der Aufklärung und auf der anderen Seite das Lockere, der Musikgast, mal die lustige Atmosphäre auf dem Sofa. Ich fand das immer, immer toll und habe dann gedacht, boah, da würde ich so gerne mal hin. Und als ich dann die Chance kriegte, eine Ausbildung beim WDR zu machen nach meinem Studium, habe ich dann die Station beim MoMA gemacht und dann sagte der Chef nach 8 Wochen, ja, hast dich ja ganz gut angestellt, kann ich für dich noch was tun? Und da habe ich gesagt, wenn ihr mal ein Casting macht, lad mich doch bitte, bitte ein. Und so bin ich da gelandet.
Wie alt warst du, als du das gesagt hast?
Ich glaube so 25, 26, so die
ja,
Ecke.
Hast ja. du früh gewusst, was du willst. Mhm. Wie aktuell könnt ihr sein beim MoMA, wenn irgendwo was passiert?
Ganz aktuell. Also wir hatten jetzt ja das Erdbeben in Südostasien. Da war die Meldung noch nicht in der Tagesschau und ich hatte schon auf dem Ohr, wir müssen gleich mal zum Korrespondenten schalten, da gibt's ein Erdbeben und wir müssen mal gucken, welche Infos es gibt. Und das ist immer auch die Abwägung unseres Jobs, ne? Wie schnell verbreiten wir Nachrichten, wie gecheckt sind die, was kann der überhaupt sagen? Es bringt ja auch nichts zu sagen, da gibt's ein Erdbeben, wir schalten hin und der weiß nichts. Und dann haben wir das so weit zusammengetragen, dass wir sagen, okay, damit können wir vor die Leute gehen. Und das war, glaube ich, eine Stunde nach der Meldung.
Das ist natürlich dann in so einem Moment auch super stressig für dich, für den Moderator, der das vorbereiten muss und der dann ein Interview führen muss.
Eigentlich finde ich super, weil dafür mache ich den Job. Ehrlich, ich bin, am liebsten sind mir die Morgende, die alles zerfetzen und man muss in dem Moment einfach liefern. Das liebe ich.
Was war für dich diesbezüglich die stressigste Ausgabe, die dir am meisten abverlangt hat in diesen 15 Jahren?
Also es war sehr spannend, dass ich dieses Jahr die US-Wahl mit einer langen Nacht-Morgen-Ausgabe moderieren durfte, zusammen mit Sven Lorik. Wir haben 9 Stunden moderiert im ersten. Und das war schon spannend zu sehen, wie sich die Ergebnisse änderten, wie sich die Stimmung der Experten bei uns auf dem Sofa änderte, wie viel plötzlich wahr wurde, was niemand doch wirklich gedacht hatte. Das hat schon insofern viel abverlangt, dass es eine lange Phase war, dass man viel vorher wissen musste über Wahlsystem, was ist mit den unterschiedlichen Staaten in den USA und zwar lange Konzentration. Aber emotional gab es natürlich auch in den Jahren schlimme Sachen, der Absturz der Germanwings-Maschine, wir hatten Fukushima, wir hatten aber auch positive Nachrichten, die aber auch unfassbar live waren. Da gab es diese Mineros in Chile, diese Minenarbeiter, die so verschüttet waren und dann hatten sie die Rettungskapseln gebaut und haben gesagt, wir zeigen ein Live-Bild, was 30 Sekunden versetzt ist, weil wir nicht wissen, ob die lebend hochkommen. Und wir haben das Ganze gesendet. Das war unfassbar aufregend.
Das Schöne ist ja, es gibt im Morgenmagazin auch nicht nur tagesaktuelle politische Themen und auch ja nicht nur Nachrichten, die einem aktuell ja manchmal schon auch ziemlich nach unten ziehen, finde ich, sondern ihr macht auch anderes, Kulturtipps, Sport, Musiker, die ihr präsentiert. Da gab es 2022 mal eine denkwürdige Folge mit der Band Culture Candela. Es ist eine Band, ja, die du eigentlich magst. Ich sag jetzt eigentlich.
Ja, die ich eigentlich sehr mag und habe mich gefreut und habe gedacht, ja, die sind cool. Und dann kam ich runter schon in die Maske und alle waren so, nee, die sind gar nicht cool, die sind voll arrogant und hier will noch einer ein Hemd gebügelt haben und machen voll Stress. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und die haben es geschafft, uns so abzulenken, dass wir tatsächlich erst ganz am Schluss merken, dass wir bei Verstehen Sie Spaß gelandet und sie uns schön hops genommen haben.
Die hat nämlich eine Sängerin, Barbara Schöneberger, dabei als Background-Sängerin, die sich voll daneben benommen hat. Ne?
Ja, also es war eine ganz komische Gemengelage. Die ganze Zeit hieß es, ja, die Band kann nicht richtig proben, weil die Sängerin nicht da ist. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. MoMA-Auftritt und die hat ihr Taxi verpasst. Das war so ganz eigenartig. Das haben wir in auch den ganzen Jahren noch nie. Wir haben ja viele Bands und so ein Theater gab es eben nicht. Und dann kamen die rein und quietschte im Hintergrund so, Fernsehen, ich bin im Fernsehen. Und Till moderierte noch und zwar moderierte der irgendwas zur Ukraine und Kinder an. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ist die noch betrunken? Und so benahmen sie sich auch. Und ich guckte die ganze Zeit diese Frau an und dachte, die sieht aus wie Barbara Schöneberger, aber die sieht viel, viel jünger aus. Und dann hat mir Barbara nachher gezeigt, dass sie tatsächlich ihre Augen mit so einem Klebeband so fest nach hinten gezogen hat, dass sämtliche Augenfalten weg waren und sie tatsächlich für diesen Auftritt viel jünger aussah. Und dann hatte sie noch andere Zähne und eine andere Nase und deshalb sind wir voll reingefallen.
Ist ja auch verdammt schwer, so früh am Morgen schon so klar zu denken, dass man so eine Falle durchschaut. Am schwierigsten stelle ich mir übrigens deine Arbeitszeiten fürs Morgenmagazin vor. 5.30 Uhr bis 9 Uhr, das ist der Sendetermin. Aber deine Arbeit fängt ja viel früher an. Wann stehst du auf?
Ich stehe einen Tag um Mitternacht auf, den anderen um 1 Uhr. Wir wechseln uns immer ab. Der Erste, der kommt, der macht die Aufteilung. Der sagt, okay, heute macht das Thema so und so ich und du machst das andere und so. Und der Zweite kommt und arbeitet einfach nur noch ab. Und das ist dann je nachdem um 1 oder um 2. Aber ich habe das Gefühl, dass es echt Gewohnheit ist, weil ich bin eh immer müde. Wenn ich zu Hause bin und frei habe, dann gucke ich zu lange Fernsehen oder sitze zu lange mit Freunden zusammen oder quatsch zu lange mit meinem Mann. Und dann stehe ich auch nach zu wenig Stunden Schlaf wieder auf. Insofern ist es egal, ob ich bei MoMA müde bin oder zu Hause.
Ja, aber wann gehst du ins Bett, wenn du das MoMA moderierst?
Ganz konsequent nachmittags, weil ich ja auch die Familie dann nicht um mich habe, kümmere ich mich nicht ums Hockey, Tennis, Fußballtraining, sondern ich gehe um 3 ins Bett.
Und du kannst ja schlafen. Faszinierend.
Super. Ja, aber ich bin eh immer müde. Also ich finde das ganz gut. Und die erste Nacht, ja, die nehme ich auch gar nicht so ernst. Ne? Es ist meist die erste Nacht schläft man ein bisschen weniger und dann ist aber die zweite umso schöner, weil man so müde ist, dass man sowieso schläft. Und ich glaube, das ist so ein Zaubermittel, dass man das gar nicht so ernst nimmt. Und selbst wenn man mal nicht so gut schläft, liege ich da jetzt nicht und ärgere mich.
Und die Müdigkeit wird ja dann auch durch die Maske weggeschminkt, wenn man vor der Kamera sitzt. Wie viel Zeit geht dafür noch drauf?
Ich bin immer relativ gemein und sage, ich brauche die meiste Zeit für den Inhalt. Ich will nicht, dass so viel Zeit für die Form drauf geht, deshalb eine halbe Stunde.
Und die Klamotten, musst du dir die abends immer raussuchen, dir Gedanken machen, was ziehe ich an oder
Nee, das ist nachts dann. Also wenn ich gehe dann zum Kollegen rüber und sage, wozu hast du heute Lust? Hättest du was zu der und der Farbe? Also ich habe so einen Schrank, da sind immer so ein paar Sachen, die von der Ausstattung ausgesucht worden sind und auch mit mir zusammen vorher festgelegt worden sind, für so 3 Wochen oder was. Und dann gucken wir da rein und kombinieren das irgendwie.
Den hätte ich auch gerne, den Schrank zu Hause. Wobei du ja mal gesagt hast, du würdest am liebsten im Kapuzenpulli moderieren. Diese ganzen Äußerlichkeiten findest du eher nervig. Hättest du ja haben können, wenn du beim Radio geblieben wärst.
Ja, wo du angefangen hast. Ich habe mir das auch nicht aus. Ja, aber das ist ja so, als Journalistin, ich habe mir das da ja nicht ausgesucht. Also na klar, habe ich immer gesagt, ich habe da Lust zu MoMA, weil ich das so divers wie keine andere Sendung finde. Aber irgendwie rutschst du da rein und du planst ja nicht, dass du im Fernsehen und bekannt wirst und so, sondern ich bin halt die Anna und ich bin Journalistin, die Fragen stellt. Und leider gehört da auch zu, dass ich schick gemacht werde und das ist eigentlich nicht so mein Leben.
Aber für dich war ja ein Radiopraktikum, das du als Schülerin gemacht hast, sowas wie ein Erweckungserlebnis. Ne? Danach wusstest du, das will ich machen. Wo hast du da Praktikum gemacht?
Das ist Radio 91.2 in Dortmund. Ganz lieben Gruß an die besten Kollegen, die mir alles möglich gemacht haben. Und zwar muss man wirklich sagen, die Sekretärin hat damals den Ausschlag gegeben. Die Monika saß da und kannte mich natürlich nicht. Und da kommt so eine 16-Jährige rein und sagt, ja, hallo, ich möchte ein Praktikum machen. Und guckt sie mich so sehr streng von oben bis unten an und sagt, hä? Ja, und ich sage, ja, ich habe beim Arbeitsamt gehört, also Schularbeitsamtberatung, man braucht ein Praktikum und nirgendwo kann ich es haben, weil man muss immer Vorerfahrung haben und ich muss doch irgendwo mal die erste Vorerfahrung sammeln dürfen. Guckt sie mich weiter an und sagt, okay, in einer halben Stunde hat der Chef Zeit, ich schick dich mal rein. Und dann guckte mich Martin Busch an und sagte, gut, 6 Wochen Sommerferien, was halten Sie davon? Und dann habe ich Chaka gerufen und bin hochgesprungen, habe gesagt, sofort. Und das waren die besten 6 Wochen Sommerferien meines Lebens. Und damit war klar, das werde ich später.
Du hast dann später Wirtschaftsgeografie, Geschichte und Skandinavistik studiert. Was bitte ist Wirtschaftsgeografie?
Oh, ich finde das Fach, was alles auf unserer Welt erklärt. Warum leben die Menschen in bestimmten Regionen so arm? Weil sie zum Beispiel keine Bodenschätze haben oder keine andere Basis, auf der sie wirtschaften können. Warum führt Palästina mit Israel Konflikte oder umgekehrt Israel mit Palästina? Da geht es halt um Wasser zum Beispiel, auch als wichtige Lebensquelle. Und solche Sachen kann man in Wirtschaftsgeografie lernen. Und alles hängt mit allem zusammen und deshalb finde ich, ist es das beste Fach, das war auch mein Hauptfach, wo ich meine Arbeit dann drüber geschrieben habe, weil man wirklich die Welt versteht.
Also du hattest offensichtlich schon früh ein Interesse auch an wirtschaftlichen Themen, ne?
Total, weil ich meine, es geht alles geht um Wirtschaft, alles geht um Wirtschaft, wir wollen alle ordentlich leben, wir wollen alle ordentlich Geld verdienen und dass das vielleicht auch sozial und umweltverträglich funktioniert, das wäre ein Anliegen, was uns alle weiterbringen würde.
Du moderierst Plus Minus, das Wirtschaftsmagazin, machst auch noch einen Podcast dazu oder machst Wer kann das bezahlen, wo du wirklich schaust, wie viel verdient jemand und wie kann er mit dem Geld hinkommen? Muss ein Kaffee wirklich 4 Euro kosten oder ist das Nepp? Wie viel kostet ein Haustier über die Lebenszeit betrachtet? Was mich immer wundert, ist, dass die Menschen da immer so frei über das Geld reden, das sie verdienen. Ist es schwer, diese Leute zu finden, die da so offen und ehrlich von der Leber wegreden?
Also dieses eine riesige Teamarbeit, da steckt ein super Team hinter, was lange recherchiert und auch versucht, Leute zu finden und dann springen wieder welche ab. Das ist natürlich was Intimes. Wir Deutschen reden ja ganz ungern über Geld, auch im Vergleich jetzt zu anderen Nationen. In den USA ist das viel weniger ein Thema als bei uns. Aber weil wir versuchen ja auch Strategien aufzudecken, ne? Wie kommt wer mit was klar oder welche Strategien hat man entwickelt, dann doch mit den paar Kröten über die Runden zu kommen, sind die Leute dann doch auch positiv. Also ich wundere mich immer wieder über die, die dann sagen, ja, ich habe das gesehen und wie nett sie mit der Obdachlosen auf der Straße da gesessen haben und ihre Geschichte erzählt haben. Da habe ich gesagt, ja, dann kann ich meine auch erzählen. Und das animiert uns auch weiterzumachen, um auch anderen Leuten Hoffnungsgeschichten bieten zu können. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten und eigentlich bleibt für mich am Ende des Tages und am Ende dieser Serie immer, wir haben schon ein Land, was auch viel möglich macht, bei allem Geschimpfe und auch bei allem, was nicht gut läuft und was auch teurer wird, aber wir haben schon eine gute Absicherung und auch viele Chancen, auch was aus nichts zu machen.
Du machst ja auch diesen Plus-Minus-Podcast, sehr empfehlenswert für alle, die Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen haben. Der wird immer mittwochs hochgeladen, kann man zum Beispiel in der ARD-Audiothek hören. Die nächste Folge beschäftigt sich mit was?
Wir gucken aufs bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja erstmal so ein sperriger Begriff, aber viele haben ja von der Idee schon mal gehört, man kriegt jeden Monat so und so viel Geld. Einfach so, ohne Gegenleistung und kann gucken, wie weit man damit kommt und was das mit einem Leben macht, wenn man vielleicht gar nicht mehr arbeiten muss oder nicht mehr so viel arbeiten muss. Das ist ja ein interessantes Projekt und auch eine Idee, die immer wieder transportiert wird, aber da gibt es wenig Forschung zu. Und das, was die Kollegin jetzt an Ergebnissen da präsentieren kann und in diesen Podcast reingeschrieben hat, das ist ja auch wieder Teamarbeit, das schreiben wir ja nicht selber, sondern da gibt es Journalisten, die das recherchieren, sind eben wirkliche Studienergebnisse, wie ändert es sich und was sind die Fakten, eben nicht nur gefühlt, oh, dann arbeitet keiner mehr bei der Müllabfuhr oder oh, dann werden alle faul, nee, gucken wir mal, ich bin selbst total gespannt auf die Ergebnisse, weil die bis jetzt auch von ihr so richtig schön unter Verschluss gehalten worden sind.
Bin ich auch gespannt, weil ich habe mir dann auch mal die Frage gestellt, wer macht dann die Jobs, die nicht so angenehm sind, wenn sowas gibt.
Ja, gerade in diesen Zeiten, in denen diese Glamour-Welt in unseren allen Wohnzimmern so ist, ne? Übers Internet, über Instagram, über Social Media, überall sieht man die Schönen und Reichen und denkt, wieso geht das so und warum habe ich eigentlich nicht so viel? Und ja, und ich finde, bevor das zu Frust führt, ist auch wichtig, mal zu gucken, welche Gegenmöglichkeiten gibt es und ist das überhaupt eine Option und wie ist die wirkliche Welt? Das ist immer so der Antrieb, deshalb mache ich, wer kann das bezahlen? Deshalb versuchen wir auch im Podcast immer wirklich die Realität abzubilden. Das ist ganz wichtig.
Eine Folge, die vor kurzem lief und die mich wirklich beeindruckt hat, war die zum Thema, wie Paare in ihrer Beziehung mit dem Thema Finanzen umgehen. Ja, das fängt erstmal damit an, dass viele Paare inzwischen nicht mehr so wie früher offen über Sex sprechen, aber eben nicht über die Frage, wer zahlt bei uns was. Das gilt für viele als absolutes Tabuthema. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Ja, es ist ganz einfach. Also hat man bei sich selber ja wahrscheinlich auch, ne? Es ist dann, man will ja nicht sagen, ja, ich habe aber dreimal das Restaurant bezahlt in den letzten Monaten, dann bist du jetzt dran. Man will ja nicht kleinlich sein. Und manchmal ist es auch gar nicht böse gedacht, sondern das entwickelt sich so. Also wenn ich überlege, mein Mann und ich sind zusammengekommen als zwei Singles, wir hatten jeder unsere eigene Wohnung, unsere eigenen Versicherungen und dann zieht man zusammen. Dann überlegt man, oh, wir wollen Familie haben, dann muss man zusammen die Wohnung, das Haus stemmen, dann kommen Kinder, dann ist schon die Frage, wer kriegt das Kindergeld überwiesen, wer zahlt das Krankenversicherungsgeld, wer so und das haben wir irgendwie so zurechtgemuschelt, wie ganz viele, aber so grundsätzlich ist Geld ja jetzt auch nicht so ein cooles Thema, über das man, wenn man sich liebt, groß reden will.
Nee, aber es ist natürlich wichtig für den Alltag, ne, um den zu bestreiten. Noch krasser fand ich, dass die Hälfte der Frauen gar nicht weiß, wie viel ihr Mann verdient.
Das stimmt. Und noch krasser fand ich die Idee unserer Expertin. Miss Moneypenny hat gesagt, das ist eine Bloggerin zu Finanzthemen, man soll doch bitte die sogenannte Care-Arbeit, also das, was man für die Familie leistet, vielleicht auch Pflege der Schwiegermutter oder so, das muss man mal aufschreiben und gegen Geld aufrechnen. Und zwar auch gegen den Verlust, den man vielleicht an Rentenpunkten hat später, weil man weniger arbeitet, weil man Teilzeit macht und so. Und normalerweise wäre es richtig, sich von meistens dem Mann übrigens das Ganze in einen Fonds einzahlen zu lassen, damit diese Versorgungslücke ausgeglichen ist. Das hört sich fürchterlich an, aber eigentlich wäre genau das der einzig gerechte Weg. Denn wie ist das meistens mit den Frauen? Und das hat auch unser Podcast nochmal rausgestellt. Es sind meistens die Frauen, die am Ende mit weniger Geld und in der Altersarmut da stehen. Meistens hat sie Teilzeit gearbeitet, hat sich um alles gekümmert und dann irgendwann geht die Ehe auseinander. Und am Ende, wenn sie in Rente ist, hat sie viel zu wenig Geld. Und dagegen müsste man eigentlich mit einem Mann Verträge schließen und so weiter und so fort. Das klingt total unsexy, aber es wäre sehr vernünftig.
Nö, ich hatte auch mal eine Finanzexpertin in Leute zum Muttertag, die genau das selber auch gefordert hat. Und ich weiß, dass ich danach ganz viele böse Zuschriften bekam.
Ja,
nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen, die gesagt haben, ich mache das doch gerne, was soll das denn?
Ja. Und das ist verrückt, ne? Weil wir sind ja auch so sozialisiert und man möchte ja auch einen Gefallen tun. Aber wenn der Gefallen darin endet, dass ich vielleicht am Ende gerechnet in der Rentenkasse 80.000, 100.000 Euro weniger habe, dann ist das mehr als ein Gefallen. Und das würde auch eigentlich jeder so sehen, wenn man es mal ordentlich durchrechnet. Machen wir aber nicht, weil wir ja aus Liebe gerne geben und auch für die Kinder. Und dann wird immer gesagt, ja, machst ja auch für dich selbst. Du wolltest ja Kinder und bist zu Hause. Ja, aber eigentlich muss es trotzdem gerecht bleiben.
Du bist ja in eurer Beziehung die Wirtschaftsfrau. Dein Mann Jens Gideon ist Sportjournalist. Wenn es ums Thema Geldanlage geht, dann kümmern sich klischeemäßig, aber ich denke auch in echt, in vielen Beziehungen eher die Männer drum als die Frauen. Wie ist es bei euch?
Ja, das ist tatsächlich noch dieses alte Gewachsene. Er hat so seine Geldanlage und ich habe so meine Sachen. Wir reden ab und zu drüber, aber auch mal ganz faktisch, auch gegen alle Gerüchte, die immer so in der Welt fliegen. Man ist in der High Society unterwegs. Wir haben 3 Kinder. Wir leben in einer richtig teuren Stadt und wir haben gar nicht viel zum Anlegen. Das ist jetzt einfach so auch im Moment gar nicht unser Thema, weil da geht's eher darum, ne, wer zahlt dann das Training fürs ganze Jahr und was ist, wenn wieder 3 Paar Winterschuhe angeschafft werden müssen und Hallenschuhe für diverse Sportarten und solche Sachen. Da geht's eher um die Aufteilung.
Versuchst du auch eure 3 Kinder an das Thema Geld und Geldanlage ranzuführen oder gar nicht?
Ich versuche ihnen den Wert von Geld immer zu vermitteln. Ne? Also man ist ja dann schnell so, die Kinder, die dann, ja, aber wieso, dann kaufen wir eben neu. Und ich habe damals schon mich hingesetzt und die Tiptoy-Stifte repariert, weil dann nur der Lautsprecher hinten kaputt war und habe den alten rausgelötet und einen neuen rein, weil ich gesagt habe, ich schmeiß doch nicht einen ganzen Tiptoy-Stift für 20 Euro weg, wenn das Teil da drin 20 Cent kostet.
Wie ist es mit politischen Diskussionen bei euch? Wird heftig bei euch politisch in der Familie diskutiert?
Ja, die 14-Jährige ist sehr politisch, sagt auch wirklich, das ist so eins ihrer Lieblingsfächer in der Schule und da gibt's viele Diskussionen. Also die Tagesschau wird hier zusammen geguckt, vorher gucken wir noch Logo, Kindernachrichten und da wird über alles Mögliche diskutiert, sodass ich manchmal noch sagen muss, Leute, ich möchte gerne mal die Nachricht zu Ende hören, bevor ich mit euch darum diskutieren kann. Aber das ist ja auch gut, sie sind ja mündige Bürger und das ist mir total wichtig, dass sie da auch in der Meinungsbildung mitwirken.
Das bringt mich auf ein ARD-Format, bei dem du mitmachst, das ich persönlich ganz großartig finde. Die 100, was Deutschland bewegt, heißt das. Da sind 100 Menschen, also quasi ein Querschnitt der Gesellschaft, eingeladen. Und 2 Journalisten, darunter du, argumentieren pro und contra für ein Thema. Ingo Zambaroni moderiert das Ganze und fragt die Meinungen dieser 100 Menschen vor und nach eurer Argumentation ab. Die stimmen quasi mit den Füßen ab, welche Argumentation sie überzeugt hat, indem sie auf verschiedene Pro- und Contra-Felder hin und her wechseln. Und das sind Fragen, die da gestellt werden, die wirklich zu heftigen Diskussionen führen. Etwa, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie oder muss Deutschland kriegstüchtig werden? Wie viel Hasszuschriften kriegst du nach so einer Sendung, wenn du eine bestimmte Position vertreten hast?
Viele, aber uns ist total wichtig, dass die Leute mit allen Positionen mal auch konfrontiert werden. Und bei uns ist es tatsächlich so, es ist ja nicht meine Privatmeinung, sondern wir losen jedes Mal die Positionen zu. Und wir haben auch schon ein paar Mal gelacht, weil wir gedacht haben, so krass, ich krieg ganz oft so Hardcore-Meinungen zugelost. Aber ist dann so. Und wichtig ist mir bei dem Format, es gibt auch für Hardcore-Meinungen eine Existenzberechtigung. Und manchmal haben auch Leute, die eher in einer Richtung sind, die man vielleicht selbst gar nicht gut findet, haben aber in einem Argument einen Punkt. Und das muss man auch manchmal gelten lassen. Also es gibt auch Argumente, die passen einem nicht. Und sie sind aber trotzdem wesentliche Argumente. Und da mal zuzuhören und mal zu sagen, ja, wenn mir das jemand mal ordentlich erklärt, muss ich sagen, so Unrecht hat die Person vielleicht gar nicht. Und zuhören, abwägen, gelten lassen, andere Meinungen auch mal so stehen lassen. Ich muss ja nicht sagen, ich bin vollkommen deiner Meinung, aber ich akzeptiere, du hast dir Gedanken gemacht und kommst zu der und der Positionierung. Und das finde ich so wesentlich bei diesem Format. Und die Leute sind so zauberhaft. Diese 100, die da abstimmen, die sind ja auch Leute, die sich bewerben, die ausgelost werden, einfach so frei, ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Und was die miteinander auch im Dialog austauschen, finde ich ganz zauberhaft, welche differenzierten Meinungen wir da hören, wie gut die zuhören, was sie auch alles gelten lassen und wie sie auch am Anfang sagen, ich bin hier reingegangen und habe gedacht, ist ganz klar. Und jetzt gehe ich raus und sage, nee, so klar ist es vielleicht gar nicht. Ich höre da vielleicht noch mal mehr hin oder ich informiere mich noch mal länger.
Ich finde, das macht richtig Hoffnung, ne?
Ja, aber wir brauchen noch sowas in den Zeiten, in denen diese Echokammern so laut sind. Also im Internet ist es ja nur der gehört, der besonders laut oder grell oder schrill schreit. Und dem wollen wir unbedingt was entgegensetzen. Wirklich mit Fakten und mit einer Ruhe. Das macht Ingo auch super, wenn er durch die Reihen geht und einfach fragt, sagen Sie mal, warum haben Sie denn so extrem gewechselt? Das ist ja ohne Anklage, sondern es ist wirklich so ein Interesse. Was hat die Leute bewegt? Was bewegt Deutschland, ist ja unser Untertitel. Und das sind die krassen Themen und deshalb müssen wir die auch behandeln und mit Argumenten befüttern.
Hast du für dich einen Weg gefunden, mit diesen Hassangriffen umzugehen nach diesen Sendungen?
Ich lese nicht mehr alles. Ich habe früher immer gesagt, ich beantworte auch alles. Das habe ich ganz früher, als ich junge Journalistin war, gemacht. Das geht in der Menge nicht mehr. Ich weiß, dass manche Leute Hass-Mails schreiben, weil sie mit anderen Sachen unzufrieden sind. Und dann sind wir gerade diejenigen, die die Nase über die Mauer gestreckt haben. Und dann kriegt man halt das Ei ab. Ich versuche das nicht so ernst zu nehmen und guck auch da auf das Positive und denk, vielleicht ist der gerade über was anderes ärgerlich und es ist nicht zu ändern. Und manchmal hilft mir auch der Gedanke, dass es gar kein Mensch ist, sondern vielleicht ein Bot, irgendwas Programmiertes, extra losgetretenes als Ärgerwelle und Hasswelle. Ja.
Also du nimmst es auf jeden Fall nicht mit in dein Privatleben rein, das ist ja schon mal wichtig.
Ja, also sagen wir so, es gibt schon auch Wochenenden, wo ich dann überlege und denk, boah, das ist schon heftig, aber ich versuche mich abzulenken. Ich habe tolle Kinder, mit denen ich dann ins Schwimmbad gehe oder Trampolin springe oder ich gehe laufen in einer freien Natur, ich mache Yoga. So, ich versuche Ableitungsmöglichkeiten zu finden.
Die Kinder sind inzwischen wie alt?
Die sind 9, 12 und 14.
Also aus dem Gröbsten, zumindest aus dem Allergröbsten,
ja.
Erstmal raus. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Sendung Das mit dir, da warst du eingeladen als Studiogast und da gab es eine wirklich spektakuläre Szene. Da musstest du nämlich zwischendurch während der laufenden Sendung aus dem vom Sofa aufstehen und rausgehen, weil deine kleine Tochter damals geschrien hat. Das muss ja die Hölle gewesen sein, oder?
Es tat mir so leid. Ich war schwanger mit unserem zweiten Kind, mit unserem Sohn. Und meine große Tochter, die war da ja ungefähr 2 oder so. Und die war mit und eigentlich ist sie total lieb und hat sich da hinten hingesetzt. Und wir hatten auch keine Oma, Opa in der Nähe, die da irgendwie hätten aufpassen können. Und mein Mann hatte selbst einen wichtigen beruflichen Termin. Also habe ich gedacht, gut, das Interview bei das wird ja wohl funktionieren. Und dann hatten sie auch gesagt, ja, da sind Studenten, die passen auf die Kleine auf und so. Und dann musste sie auf Toilette. Und sie wollte nicht mit irgendwem Fremdes auf Toilette gehen, was ja auch voll in Ordnung ist. Und dann hat sie einfach so geweint, weil sie sieht die Mama da ja auf der Couch. Wieso kann die denn verdammt nochmal nicht mit ihr auf die Toilette gehen? Und natürlich bin ich dann aufgestanden, weil das ist ja das Gute an unserem Job. Es ist ja keine Herz-OP, es ist ja nicht super wirklich wichtig. Dann mussten alle damit umgehen, dass ich einfach mal aus dem Bild gesprungen bin.
Ja, das hat auf jeden Fall für viel Furore gesorgt, ja. Die Szene. Auch wenn die Kinder heute größer sind, ist es natürlich nach wie vor stressig. Klar, viele Absprachen, die getroffen werden müssen. Wenn du dich einfach mal erholen willst, Zeit für dich hast, was machst du da?
Dann gehe ich tatsächlich laufen oder zum Yoga oder überhaupt so in die Natur. Also wir sind total leidenschaftliche Bergsteiger und im Winter auch Ski ist auch so die Weite, der Schnee, so das sind so die Momente, wo ich dann abspannen kann. Und ich gehe auch auf die Reeperbahn mit meiner Freundin und mache Party. Wenn die Kinder zu doof sind, dann sage ich so, wir müssen mal irgendwie raus, wir müssen mal was ohne Kinder machen. Auch das geht.
Also die Reeperbahn ist in Hamburg auf jeden Fall näher als die Berge.
Das ist wahr.
Das geht dann eher im Alltag. Ich habe gehört, du spielst auch richtig gut Klavier und machst es auch zur Entspannung. Wie lange spielst du schon?
Ich spiele, seit ich 9 Jahre alt bin. Aber im Moment gerade zu wenig. Ich muss wieder ran. Ich weiß, es steht da. Immer wenn ich die Treppe runterkomme, denke ich, ja, du wirst bald wieder von mir ordentlich benutzt.
Und wenn du spielst, dann spielst du am liebsten traurige Stücke. Warum das denn?
Ich weiß nicht. Mein Herz, meine Seele braucht das. Ich mag keine Dur-Tonleitern. Ich bin auch deshalb nicht so der Mozart-Fan, sondern eher Beethoven. Und ich brauche gerne mollige, düstere Töne. Das macht mich auch richtig zufrieden. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was die Musik da aussagt.
Also du musst mal wieder ran ans Klavier. Ich merke es schon. Herzlichen Dank, Anna, für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Das geht dir jetzt postwendend zu.
Ich bin gespannt.
Ja, ich dachte nämlich, in deinem Fall soll es etwas sein, was mit ARD und mit Musik zu tun hat. Ein Projekt, das die ARD jedes Jahr hat, ist nämlich auch die ARD-Woche der Musik. Da war dieses Jahr Schwerpunktthema Brahms. Und ich habe so ein richtig trauriges Stück von Brahms für dich gefunden. Also Noten für ein richtig trauriges Stück von Brahms. Die Klaviersonate in F-Moll Opus 5. Viel Spaß beim Spielen. Oder Spaß darf man eigentlich nicht sagen. Ist ja viel zu traurig, das Stück. Viel Genuss beim Spielen, viel Entspannung. Und lass dich nicht so runterziehen.
Ich danke dir, Katja. Super. Freue ich mich echt.
Alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.